D-Radio Wissen. Online-Talk.
Herzlich willkommen zum neuen Online-Talk mit Daniel Fiene.
Und Herrn Pähler bei D-Radio Wissen. Und ich finde, wir steigen heute einmal mit ein paar Vorurteilen und als da wären. Zum Beispiel, Facebook ist eine Datenkrake, Google ein Monopolist, vielleicht Facebook auch, Apple eine Technikdiktatur und Amazon der Zerstörer des Einzelhandels. Da atmen hier mehrere schon mal tief durch. Das sind aber übrigens nicht meine Vorurteile. Vielleicht das eine oder andere. So klingen aber auf jeden Fall mal typische Schlagzeilen, wenn deutsche Medien über das Internet berichten.
Ich hatte vor ein paar Tagen noch eine Freundin angesprochen und sich mal so richtig beschwert und aufgeregt, wie zum Beispiel aktuell über die Facebook-Aktie berichtet wird. Da fragt man sich natürlich, ist das gerechtfertigt?
Andere kritisieren wieder, dass Journalisten mit zu wenig Distanz über Ankündigungen der Tech-Giganten berichten. Da braucht sich nur ein Firmenchef auf die Bühne stellen, eine Ankündigung machen. Wenn er dann noch einen schwarzen Rolli dazu trägt, hilft's noch. Und schon ist eine Schlagzeile sicher. Das ist also nicht so ganz einfach mit dem guten Internetjournalismus.
Wir haben deswegen mal uns im Netz umgehört, was euch am Journalismus über das Internet nervt. Und Textautomat twitterte, dass We Got It First vor We Got It Right kommt.
Bruno schrieb uns auf Facebook, mich nerven Artikel, unter den Klammern sowohl Presse als auch Blogger, die elend lange auf einer Idee rumreiten, als ob es nur darum ginge, den Platz einer Seite zwingend zu füllen.
Markus Angermeier schrieb auf Facebook, jeder TV-Beitrag, der ein Online-Thema behandelt, endet mit, aber zum Glück kann man ja den Laptop einfach zumachen oder der Moderator sagt danach, zurück in die reale Welt. Diese spöttische Herabsetzung ist unglaublich auffällig und durchgängig, als ob auf irgendeiner Weise TV realer oder irrealer als das World Wide Web wäre. Ist das die pure Angst oder warum? Im Radio übrigens seltener so, soweit der Markus.
Christoph Bursek wiederum schreibt uns, wahrscheinlich nur, weil ich mich mit dem Internet auskenne, aber ich bin immer genervt, dass nur auf Gefahren hingewiesen wird, gewarnt wird, vorgeworfen und angeprangert wird, ohne dann in Anführungszeichen zu beraten, Lösungen aufzuzeigen und sinnvolle Alternativen.
Dingler G4 twitterte nur ein Wort, was ihn nervte, Klischees. Ihr seht, es gibt also Redebedarf, aber ich glaube, so pessimistisch, wie das Herr Urbach twitterte, und zwar, alles würde nerven, würde ich jetzt eher nicht so sehen.
Doch, wie bewegt man sich eigentlich als Internetjournalist zwischen der eigenen Rolle als Erklärbär, Hypes und Blasen? Internetjournalismus in Deutschland, das ist das Thema in diesem Online-Talk.
Ja, und wir haben heute eine Runde von meist Hörfunkkollegen eingeladen, die was mit Internet berichten.
Ach.
Und aus fast ganz Deutschland kommen. Hallo in die Runde.
Morgen, hallo.
Moin.
Guten Tag.
Hallo.
Ja, sehr schön. Wir wollen mal gerade dieses Stimmgewirr hier nochmal entzerren und möchten auch gleich von euch wissen, wie sieht eigentlich eure Internetberichterstattung aus? Was macht ihr da und wie seid ihr dazu gekommen? Und da fangen wir mal an mit Dennis Horn. Du machst bei UFM in Hessen die Webshow, bist auch Onliner bei 1Live und hast da zum Beispiel das Nerdblog.
Richtig. Und wie bin ich dazu gekommen? Ich glaube, durch mein eigenes Interesse. Also das hat sich nicht so ergeben, dass der Sender auf mich zugekommen ist, sondern dass ich die Themen erstmal beigesteuert habe. Ich bin bei 1Live mittlerweile seit 10 Jahren. Und das war eine Zeit, in der das in der Berichterstattung am Anfang in den Massenmedien noch nicht diese Rolle gespielt hat. Und wir das auch erstmal aufgebaut haben tatsächlich. Ja. Und dann ist man irgendwann in dieser Schiene drin.
Wir vertiefen das nachher noch, aber eine Frage möchte ich direkt stellen. Hat man dann von den Oberen bei 1Live zu dir gesagt, ach Herr Horn, schön, dass Sie kommen mit dieser Idee, da haben wir ewig drauf gewartet?
Nee, das war ein Kampf.
Okay, ja. Das vertiefen wir nachher, da möchte ich jetzt noch nichts zuhören. Ich möchte nämlich eigentlich ganz gerne von Thomas Reinches hören, unserem Kollegen von D-Radio Wissen, der hier die Webshow macht. Vielleicht kannst du auch nochmal die gleiche Frage beantworten. Also was genau passiert in der Webshow für die Hörer von D-Radio Wissen, die das vielleicht nicht kennen? Und wie bist du auch persönlich zu dem Thema und dem Sendeformat gekommen?
Die Webshow ist so ein bisschen angelehnt an die Presseschau, die es bei unserem großen Sender, dem Deutschlandfunk, gibt. Und ja, das ist im Prinzip das Pendant bei D-Radio Wissen dazu. Es ist jetzt nicht so, dass wir nur die Online-Medien abbilden, aber wir möchten so jeden Tag eine Diskussion, die vor allen Dingen im Internet geführt wird oder mit besonderen Aspekten im Netz irgendwo geführt wird, abbilden und das transportieren, was wir da aufstöbern und finden. Und entstanden ist das Ganze schon in der Konzeptphase für D-Radio Wissen, wo man sich überlegt hat, was können wir da an eigenen Konzepten machen, und dann ist ein Team zusammengestellt worden und ich war anscheinend zufälligerweise zur richtigen Zeit am richtigen Ort.
Markus Richter, du bist in Berlin und Brandenburg zu hören in deiner Sendung Trackback bei Fritz, immer samstags. Wie ist das bei dir? Wie bist du dazu gekommen und was macht ihr da?
Ich bin dazu gekommen, da gab es die Sendung schon. Das ist ja ein ehemaliges Konzept gewesen von Johnny Häusler von Spreeblick. und hat dann aber sozusagen ein paar Moderatorenwechseln erfahren. Ich war dann erst Redakteur für diese Sendung und dann hieß es irgendwann, ja, das muss jetzt mal jemand Neues moderieren, und dann habe ich mich angeboten, weil ich das Thema sehr spannend fand und das gerne machen wollte, und so bin ich da hingekommen.
Und für wen ist die Sendung?
Die Sendung ist für unsere Hörer. Das ist eine einfache und gleichzeitig komplizierte Antwort.
Das bietet aber sich an,
ja. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt schon aufdröseln soll.
Das tun wir später. Klar. Nicht so viel vorwegnehmen, wir müssen noch 50 Minuten sprechen. Nein. Bei uns ist außerdem noch Fiete Stegers. Er ist anders als seine drei vorsprechenden Gäste kein Radiomoderator, sondern Redakteur für Netzwelt-Themen beim NDR, für TV, Radio und online. Und ich stelle mir das so vor, Fiete, du bist sowas wie so ein Verteiler. Du sagst, welche Themen kommen wohin?
Ich schlage das zumindest vor, denn es gibt ja immer noch die Programmautonomie der verschiedenen Redaktionen, und ich bin sozusagen Themenscout auf der einen Seite, auf der anderen Seite helfe ich den Redaktionen, die sagen, Mensch, bei Facebook ist dieses oder jenes geändert worden, das haben wir gehört, ist das denn wohl ein Thema für unsere Hörer oder Zuschauer oder ist das nur ein Spezialfall? Das Ganze, dieser Posten ist aber noch relativ neu beim NDR, das heißt, wir sind noch so in der Phase, wo wir uns einschaukeln und gucken, wie das Ganze denn laufen wird.
Und mit einer Person hast du auch ab und zu tun. Das ist Daniel Bröckerhoff. Der ist nämlich TV-Autor, berichtet bei ZAP oder auch für den elektrischen Reporter bei ZDF Info oder auch Club konkret, ich glaube beim SWR. Aber Daniel, bei dir ist es doch so, du machst nicht so viel Alltagsberichterstattung, sondern eher so eine Metaberichterstattung.
Genau, ich beschäftige mich quasi mit der Berichterstattung über die Berichterstattung im Medienmagazin ZAP oder gucke halt ein bisschen nachhaltiger auch mit dem elektrischen Reporter, wo ich jetzt dieses Jahr nicht mehr so viel mache aus Zeitgründen, ein bisschen mehr, was sind die Entwicklungen, wo geht's hin, was könnte kommen, was ist der neueste Trend, und weniger auf die, guck mal, wir haben ein cooles Gadget gefunden oder das ist der neueste Shit, Pinterest, was ist das überhaupt? Also mit solchen Sachen beschäftige ich mich manchmal zu meinem Bedauern nicht und manchmal freue ich mich aber auch darüber.
Jetzt, wo du sozusagen so den Blick drauf wirfst ab und zu und wo wir doch schon mal hier so alle schön versammelt sind, da kannst du uns doch gleich mal sagen, wie machen wir denn unseren Job?
Schwierige Frage, weil wir haben, ja, der muss da Markus ist neben mir lachen, weil es gibt ja so viele Netzjournalisten mittlerweile, dass man gar nicht mehr sagen kann, der Netzjournalist oder die Netzjournalisten in Deutschland machen ihren Job gut oder schlecht. Ich finde, es gibt sehr viele gute Kollegen, die versuchen, das, was wir im Internet so treiben und was es da alles so gibt, auch dem normalen Zuschauer, dem Menschen, der halt nicht den ganzen Tag online ist, vermittelbar zu machen. Es gibt aber auch einfach natürlich Berichterstattung, wo man denkt, was zur Hölle soll das denn jetzt schon wieder?
Vielleicht nochmal an dieser Stelle noch, weil das war auch ein Punkt, wo Daniel und ich, als wir noch im Auto saßen, vorhin auf dem Weg hierher, uns drüber unterhalten haben, nochmal eine Begriffsdefinition. Ich weiß, frag mal in die Runde, wer traut sich eigentlich mal zu definieren, was ist der Unterschied zwischen einem Netzjournalist, einem Online-Journalist, einem Internetjournalisten, einem Journalisten, der über das Internet berichtet? Ich will jetzt nicht noch mehr Begriffe in den Raum werfen, aber das würde mich mal interessieren, dass wir vielleicht einmal die Grenzen da klarziehen, damit auch jeder, der uns draußen hört, weiß, worüber wir reden.
Ich glaube, wir meinen jetzt nicht mit einem den klassischen Online-Journalist, der online irgendwas ins Netz schreibt, sei es Tages aktuelles Reiseberichte oder Klickstrecken baut, sondern ich glaube, wir meinen einfach heute mit dem Netzjournalisten denjenigen, der über das Internet berichtet, sei es hauptsächlich halt, wie wir es tun, im Hörfunk oder auch im Fernsehen oder halt auch im Internet.
Ich merke gerade, Daniel, wir können die Sendung eigentlich auch alleine machen, wenn du immer die Fragen an die Gäste beantwortest.
Ich würde auch noch eine Antwort anbieten, und zwar ganz egotrippig, denn ich arbeite ja auch mit bei der Seite onlinejournalismus.de seit vielen Jahren. Die beschäftigt sich damit, was der Journalismus im Internet veranstaltet. Meine private Homepage hat die Adresse netzjournalismus.de. Da geht es halt eben darum, eher über das Internet und alles Verwandte als Berichterstattungsthemen, die ich in meiner eigenen journalistischen Tätigkeit habe. Also habe ich quasi diese beiden Punkte, die du angesprochen hattest, die ganze Zeit schon so gemacht, ohne dass ich mir darüber großartig Gedanken gemacht hatte.
Lass uns doch mal, also ich habe gerade heute Morgen mal getwittert, was nervt euch eigentlich am Journalismus über das Internet? Und ich muss euch sagen, mein Smartphone stand da nicht mehr still, es hat immer vibriert die ganze Zeit, weil wirklich total viele Leute ihren Frust abgelassen haben. Und was man da so ein bisschen rausgehört hat, war eigentlich so ein bisschen, ich nehme mal hier den Tweet von Public Thorsten, dass viele Leute von so einem gewissen Hype-Journalismus genervt sind. Zum Beispiel, Thorsten schrieb, der Erfolg des Skandalisierenden, und in Klammern Symbolbilder, aber das ist mal gerade vor allen Dingen über den ersten Teil sprechen. Und das ist ja natürlich auch so, da wird dann immer eine Sau durchs nächste, durchs Dorf getrieben. Zum Beispiel aktuell der Facebook-Börsengang. Dennis,
ja, ich finde,
also. Der Facebook-Börsengang ist doch ein Riesenthema. Das ist die größte Firma mit der größten Nutzerzahl. Es wird wahnsinnig viel Geld in Umlauf gebracht und wir alle fragen uns, wie es mit Facebook weitergeht und welchen Einfluss das auf die Zukunft des Webs insgesamt hat. Also, das kann man gar nicht groß genug berichten.
Ich muss dir da recht geben. Ich finde, dass viele der Argumente, die wir auch zu Anfang gehört haben, da war dieses We got it first, ewig drauf rumreiten, das kommt ja so ein bisschen in diese Richtung, oder Klischees, das sind erstmal, finde ich, nicht spezifische Kritikpunkte, die nur so den Netzjournalismus angehen, weil das kann man auf den Journalismus insgesamt auch beziehen, würde ich so, also als Kritik für den Journalismus insgesamt würde ich das akzeptieren, weil man ja, also wir haben das so Anfang des Jahres oder auch im letzten Jahr gesehen, so nacheinander die ganzen Sachen, dann war es Fukushima, dann waren irgendwelche Wahlen, dann war noch eine Katastrophe und so weiter, und da reiht sich der Netzjournalismus so in diese Mechanismen, finde ich, auch irgendwie ein, aber das sind jetzt keine spezifischen Punkte.
Da würde ich aber Markus, widersprechen.
Ich würde auch widersprechen.
Okay, alles klar.
Berlin widerspricht vehement. Was möchte Markus sagen?
Ich möchte sagen, dass man als Netzjournalist schon, glaube ich, im Moment eher noch in diese Falle tappt, dass man denkt, so, na, das muss noch größer berichtet werden, und zwar aus dem Grund, dass, wie das auch schon angedeutet wurde, dass Kollegen und man selbst damit beschäftigt war, dem Rest der Redaktion erstmal klar zu machen, das ist schon wichtig.
Ja.
Jetzt sind wir an der Zeit angekommen, wo das zumindest bei mir so ist, das sage ich sehr erfreut, dass die Redaktion das durchaus auch so sieht, schon seit längerem. Und dass es jetzt die Stelle gibt, dass man gebremst wird. Also ich bin durchaus dankbar, wenn meine Redaktion mir dann irgendwann sagt, so, ja, okay, machen wir, aber muss jetzt nicht so dick sein. Weil ich glaube schon, das ist eine Gefahr, wo man als Netzjournalist reinläuft. So, man hat jetzt diesen Freiraum, man wird jetzt ernster genommen. Das soll auch in der Sendung vorkommen, und dass man das dann sozusagen nicht übertreibt. Das finde ich schon sagen, also etwas, wo man zumindest vorsichtig sein muss in unserer Position.
Ich würde, was ich ergänzen würde, oder ich finde es interessant, was Markus sagt, weil mir geht es bei ZAPP manchmal noch anders, dass ich eher noch verkaufen muss und überzeugen muss, warum das Thema wichtig oder interessant ist. Ich finde aber, dass der von Thorsten kritisierte Hype-Journalismus ist tatsächlich ein gesamtes Medienphänomen. Und was mir aber auffällt, es gibt bei uns im Ressort Netzwelten, wie das ja so oft heißt, einfach Themen, die sind die ganze Zeit Dauerbrenner. Also Facebook ist die ganze Zeit irgendwie in den Schlagzeilen. Google ist auch irgendwie die ganze Zeit in den Schlagzeilen. Egal, was sie machen, sie sind immer drauf, wie der FC Bayern in der Sportseite. Und deswegen gibt es da natürlich kleine Hypes, aber es gibt einfach auch Dauerbrenner-Themen, Datenschutz und sowas, die ganze Zeit da sind. Ist natürlich die Frage, wo man drauf guckt. Wenn man sich in so Special Interest Blogs reinguckt, wo dann irgendwie die neueste Webseite gehypt wird. Ich habe den Pinterest-Hype zum Beispiel überhaupt nicht verstanden. Vielleicht möchte auch einer kurz dem geneigten Zuhörer, der es nicht kennt, Pinterest erklären und die Faszination erklären. Aber das sind so Hypes, die mich nerven. Also wo es auch gar nicht um tatsächlich, wie Fiete sagte, die Frage geht, wo geht's hin, wie geht's weiter, ist das gesellschaftlich relevant, sondern es geht nur um den neuesten heißen Scheiß, und mich nerven vor allem den Hypes und die ganzen Gadgets immer irre. Also wie man das finden wir bei ZAPP auch ganz furchtbar, wie man immer diese neuesten Apple-Geräte so irrsinnig bewerben kann, total unreflektiert. Das geht mir immer noch auf den Sack. Markus, direkt ab.
Da will ich dir mal ganz kurz in einer Sache widersprechen, aber in einer Sache auch zustimmen.
Yippie.
Und zwar erstmal widersprechen. Ich finde aber, wenn man diese ganzen Gadgets, Trends oder so beleuchtet oder drüber berichtet, da kommen wir doch wenigstens mal von dieser ganzen typisch deutschen Pessimisten-Berichterstattung weg. Es wird doch immer gesagt, alles, was da auf uns zukommt, ist böse und schwierig und Untergang des Abendlandes oder
ja,
so.
Ja, stimmt.
Kann man das nicht dadurch ein bisschen aufbrechen?
Kann man bestimmt aufbrechen. Aber auf der anderen Seite ist halt, frage ich mich immer wieder, warum berichten halt auch Medien wie Spiegel Online zum Beispiel, deren Kollegen ich eigentlich durchweg nur schätze, aber trotzdem relativ groß über die neuesten Apple-Gerüchte. Aber wenn es irgendwie was Neues aus dem Hause Samsung geht, dann geht es eher unter. Also es ist schon eine sehr zentrierte Welt manchmal.
Ich habe ja, als die jetzt das Galaxy S3 vorgestellt haben, das neue Smartphone, so ein bisschen den Eindruck gehabt, da ist Samsung bei der Vorstellung, bei der Bewerbung vorher für diese Vorstellung ein bisschen anders vorgegangen. Und es hat dann langsam ähnlich funktioniert wie bei Apple.
Wie denn?
Ja, dass Medien so ein bisschen da auf diesen Zug aufgesprungen sind. Ja, die haben ja vorher diesen Countdown im Internet geschaltet. So ein bisschen, also die Mechanismen fand ich ähnlich wie bei Apple. Und ich habe das in den Medien ein bisschen stärker wahrgenommen danach.
Ich glaube, das lag aber gar nicht so sehr an der Werbung, sondern das lag an der Geschichte. Ne? Also die Geschichte ist ja jetzt, Apple ist ganz lange dabei und hat einige sehr innovative Sachen, die den ganzen Markt geprägt haben, aufgebracht. Und jetzt wäre es natürlich eine spannende Geschichte, wenn jetzt auf einmal jemand anders kommt und was ähnlich Innovatives oder noch Innovatives gibt und die Geschichte sich wieder ändert und Apple in eine andere Rolle kommt und Samsung nach vorne kommt. Das ist, glaube ich, der viel, viel spannendere Faktor da aus theoretischer Sicht, wie Journalismus funktioniert.
Das kann auch sein, dass es auch da eine Rolle spielt.
Thomas nickt.
Ja, das war ja auch die Geschichte, die viele gemacht haben, ne? Dass eben Samsung jetzt so ein bisschen die Vorreiterrolle übernimmt und was das jetzt für eine Herausforderung für Apple bedeutet und so. Und es ging jetzt nicht es ging gar nicht so sehr um das Produkt, sondern ich glaube, es ging vielmehr um diese Rollenverteilung und wer ist jetzt innovativ an der Spitze.
Aber lass uns doch mal nochmal wirklich darauf kurz stehen bleiben bei der Sache, da stellt sich ein Firmenchef auf irgendeine Bühne und sagt, wir wollen was machen. Im Prinzip sind das ja Pressekonferenzen. Da wird aber applaudiert im Publikum und ich bin mir auch sicher, dass da auch der eine oder andere Journalist im Publikum mitsitzt, der dann total frenetisch mitjubelt. Und das wird erstmal so weitergegeben, am besten noch live getickert, was denn da kommt. Und der Witz ist, die meisten Produkte, die da vorgestellt werden oder neue Funktionen, wenn es sich um Webseiten handelt, die gibt's ja erst Monate später und meistens sind die dann auch gar nicht so cool wie da dargestellt. Das heißt zum Beispiel, wenn da mal irgendwie eine Antenne nicht funktioniert, dann kann man das da im Moment ja natürlich noch gar nicht reflektieren. Sind da auch viele Leute, die über das Internet schreiben oder viele Journalisten zu gutgläubig oder verlieren die da zu sehr ihre Distanz? Mich nervt das.
Ich glaube, ich erinnere das gerade ein bisschen an den Sportjournalisten, der auch so oft so unreflektiert und so nah dran und auch sehr, sehr distanzlos berichtet über das, was da passiert und da gar nicht mehr kritisch hinterfragt. Aber ich glaube, da gibt es auch zwei Arten von Online-Journalisten. Die einen, die halt wirklich das sehr, wie so eine Sportberichterstattung machen. Das Neueste kommt jetzt, wir sind die Ersten, und die anderen, die halt schon ein bisschen nachhaltiger sind.
Also ich glaube, man muss tatsächlich die zwei Bereiche unterscheiden. Die eine Frage ist ja, berichtet man überhaupt über so eine Pressekonferenz? Und war ich auch lange, lange skeptisch, habe dann aber, als wir uns die Zahlen von unserer Website angeguckt haben, es ist einfach so, die Leute interessiert das. Also wenn da so ein Ding ist, gerade von der Firma mit dem Apfel, die Leute wollen das halt einfach wissen. Die andere Frage ist dann, nimmt man das in diesem Hype hin? Und da muss man sich natürlich dann einfach sozusagen selber zurückhalten und quasi den normalen Journalisten Standard einhalten, dass man sagt, okay, die haben jetzt das und das vorgestellt, man muss aber auch berücksichtigen, dass diese Geräte in der ersten Version gerne mal irgendwie Fehler haben und wir erzählen euch dann, wenn es soweit ist, wie die Teile genau aussehen.
Und dass sie in ganz schlimmen Fabriken gebaut werden.
Ich denke auch, beides hat seine Berechtigung. Es kommt immer auf die Zielgruppe an. Also wenn man die Zielgruppe hat, die gerne live dabei sein möchte, dann sollte man Live-Ticker machen. Und wenn man die Zielgruppe hat, die das Ganze eingeordnet haben will, dann berichtet man einen Tag später darüber, wo die Fallstricke sein könnten.
Aber tolle Sache. Es würde mich ja interessieren, welche Zielgruppe habt ihr?
Fangen wir an mit Dennis, einmal bei UFM und dann bei 1Live.
Ja, das sind beides Jugendwellen oder junge Wellen. UFM ist eine sehr junge Zielgruppe, das geht los bei den Schülern und endet so Ende 20, würde ich sagen, in der Kernzielgruppe. 1Live ist ein bisschen älter, ja, also studentisch.
Aber es soll schon alle ansprechen und nicht nur einfach die Technikinteressierten oder die gerade nicht Technikinteressierten.
Ja, es sind beides Massenprogramme, also versuchen wir natürlich alle anzusprechen.
Und unterstellt ihr denn dabei, dass quasi jeder, der jung ist, sich fürs Internet interessiert?
Nee, überhaupt nicht. Also das ist auch, glaube ich, an sich nicht der Fall, weil gerade in der jungen Zielgruppe diese Unterscheidung zwischen Online und Offline ja zum Beispiel gar nicht mehr so existiert. Ja? Die nehmen das als eine Welt wahr und deswegen kommt es wieder auf die einzelnen Themen am Ende an, wofür sie sich interessieren und wofür nicht. Das ist eine klassische Herangehensweise, Leute für ein Thema zu locken.
Thomas, wie stellst du dir deine Hörer vor?
Das ist ein ganz schwieriges Thema. Wir treffen uns regelmäßig mit dem Webshow-Team und überlegen, mit wem sprechen wir da eigentlich, für wen machen wir das, und jeder sieht das auch ein bisschen anders. Und ich glaube, man kann das so runterbrechen, dass das die Leute sind, die sicherlich jung sind und auch internetaffin sind, aber das beschränkt sich dann vielleicht schon auf Facebook, und den Schritt zu Twitter hat man immer noch nicht gemacht. Und so wie das auch in meinem privaten Umfeld ist. Ich kenne kaum jemand in meinem privaten Umfeld, der Twitter benutzt. Und wenn wir jetzt unsere Informationen zum Beispiel für die Webschau aus Twitter ziehen, dann heißt das, wir müssen immer noch ganz viel erklären, was sind das für Diskussionen, die sich da abspielen, und wir müssen eigentlich immer wieder von vorne anfangen, weil wir uns an Leute richten, die keine Blogs lesen und die das, was sie das über das Internet anderswo erfahren, das erfahren sie vielleicht aus der Tagesschau und von Spiegel Online, aber sie beschäftigen sich nicht selber damit und recherchieren selber viel im Netz.
Fällt euch das denn sozusagen bei der konkreten Arbeit auch schwer, sozusagen immer an den Langsamsten im Glied zu denken und den nicht zu vergessen und irgendwie, weil man selber vielleicht doch persönlich näher dran ist an den Themen, vorweg zu eilen? Muss man sich da ab und zu immer mal wieder, sag ich mal, sozusagen resetten oder ermahnen, wirklich dran, sich vor Augen zu führen, für wen man das eigentlich macht?
Ja, und da spielt dann natürlich auch immer die Überlegung mit. Man muss sich überlegen, wieso sollte das diese Menschen jetzt eigentlich interessieren? Nur weil jetzt 10 Blogs über ein Thema diskutieren, interessiert das dann auch meine Hörer?
Ist bei uns auch so. Also in dem Moment ist, glaube ich, auch der Redakteur ein extrem wichtiges Korrektiv nochmal. Ihr hattet es eben schon gesagt auch, dass man manchmal sogar mittlerweile so ein bisschen, ich glaube, Markus war das, zurückgepfiffen werden muss. Ja, weil man selbst da sehr nah dran ist schon. Das stimmt.
Ja. Wobei ich, also ich habe bei Zapp tatsächlich manchmal das Problem, dass ich mir keinen richtigen Zuschauer vorstellen kann, weil ich stelle mir dann manchmal die Leute vor, die so in meiner Timeline bei Twitter hocken und die sich für die Themen interessieren. Das sind aber gar nicht unbedingt die, die Zapp wirklich gucken, denn die Zuschauerforschung sagt bei uns, das ist immer noch der Zuschauer 60+. Und den muss man natürlich da ganz anders reinholen. Und da habe ich ganz oft das Problem, dass ich gar nicht weiß, wie viel Wissen ich voraussetzen kann. Kann ich jetzt Facebook als gesetzt voraussetzen? Kann ich voraussetzen, dass der Zuschauer Anonymous kennt oder nicht? Dann sitzt die Cutterin manchmal neben mir und sagt, Anon was? Was ist das denn? Und dann denke ich jetzt aber, wenn ich einen Bericht mache über die Urheberrechtsdiskussion, wo sich Anonymous eingeschaltet hat an einem kleinen Seitenstrang, dann kann ich das nicht auch noch aufmachen. Also ich riskiere da manchmal schon, dass ich den Zuschauer verliere, weil ich gar nicht genau weiß, wie viel der eigentlich schon weiß über das, was wir da machen. Und das.
Und auf der anderen Seite kommen dann die Zuschauer, die sich über Twitter zu Wort melden und sagen, Mensch, da hat uns der Brockhoff hier überhaupt nichts Neues erzählt.
Ja, ja, genau.
Also, wir haben einfach so ein Querschnittsthema, das Internet, und wir haben beim Öffentlich-Rechtlichen oder beim, wenn man mal guckt, was wir bei unter ndr.de/Netzwelt sammeln aus den unterschiedlichen Programmen, dann hat das auch schon sehr unterschiedlichen Anspruch. Bei Enjoy kann man, der Jugendwelle kann man eben, wie gerade gesagt wurde, ganz andere Sachen voraussetzen, als das in den anderen Programmen ist. Aber es geht uns halt darum, dass das eigentlich ein Querschnittsthema ist, was sich ja durch alle Bereiche durchsetzt. Und die Rentner, die jetzt auch mit den Enkelkindern per Skype kommunizieren, die wissen halt vielleicht, wie sie Skype starten können und freuen sich darüber, dass sie so einen Tablet-Computer haben, aber haben eben mit Anonymous oder den datenschutzrechtlichen Punkten wenig am Hut. Und das ist ein großer Spagat, den wir gehen müssen, auch wenn wir alle nicht mehr bei jedem Mal erklären wollen, was Blogs sind.
K.H. Stannis hat auch noch getwittert, im Ernst, dass die wachsende Kluft zwischen Fachchinesen und Nicht-Experten nicht ausreichend journalistisch überbrückt wird, das würde ihn auch nerven. Ich glaube, das schlägt ja auch so ein bisschen in diese Kerbe. Was meint ihr denn? Sind wir so eine Art
Auf... Das war, glaube ich, auch noch weiter. Also, wir hatten das ja auch angesprochen, brauchen wir extra Sendungen und sowas? Natürlich, wenn man in die Tiefe gehen will, braucht man extra Sendungen. Es gibt auch extra Sportsendungen und einige andere Themen, die es aus dem Sport in die Tagesschau schaffen. Also, das ist halt einfach so.
Markus, verstehst du dich als Aufklärer, Missionierer oder Erklärbär?
Puh.
Mit deiner Sendung Trackback?
Ja, nein, sofort, auf jeden Fall. Nein, doch, ja. Also erstmal, was was Herr Bröckhoff hier gerade gesagt hat, bin ich ja wirklich sehr froh, dass ich Radio mache, weil man da genau nicht das Problem hat, dass man Anonymous nochmal ganz erklären muss. Man kann aber einen Halbsatz einfügen, der ein googelbares Wort hergibt und muss den nicht bebildern. Und das ist schon, glaube ich, ein sehr, sehr, sehr großer Vorteil. Zum Radiomachen generell, also ein großer Grundsatz, jetzt mal erstmal themenunabhängig, ist bei mir immer, Radio soll die Leute, die sich für das Thema interessieren, informieren und die anderen nicht langweilen. Und es ist nicht für die Leute, die eh schon alles wissen. Das nenne ich Predigen vor Bekehrten und das ist langweilig. Ich sehe mich tatsächlich als jemand, der Menschen, die kein Vorwissen haben, aber sich für das Thema interessieren, etwas an die Hand gibt. Was ich auch nicht glaube, ist, dass man in so einem Massenmedium, also Trackback orientiert sich an einem Tagesformat, das heißt, die Wortpositionen sind da irgendwie so 3 bis 4 Minuten lang, da kann man nicht alles erklären. Was man da machen kann, ist sagen, Leute, es gibt hier ein Thema und es gibt da diesen Protagonisten, der dazu das und das gesagt hat und den Rest guckt ihr euch bitte selber an. Das ist, also ich verstehe meine Arbeit als Teasing-Funktion, als Augenöffner, als zu sagen, guck mal, da ist ein Thema und ich möchte, dass es möglichst breit verständlich ist, ohne wirklich alles ganz von vorne zu erklären.
Aber wo siehst du die Grenzen?
Das ist also möglicherweise, wenn ihr jetzt noch so 2-3 Stunden Zeit habt, könnte man das mal genauer ausloten. Das ist ganz viel Gefühlsache, die man sich aneignet im Alltag, im Journalistenalltag. Also gerade durch das Rückspiel mit der Redaktion, wo man sozusagen Themen bespricht und sagt, ist jetzt interessant oder nicht. Ansprechhaltung, also beziehungsweise die Inhalte, die man bringt, ist genau dasselbe. Es dauert eine Weile, bis man sich angewöhnt hat, sozusagen Dinge so zu fragen, dass man sie verstehen kann, auch wenn man jetzt noch nicht in dem Thema drin ist. Ich scheue mich da, eine genaue Grenze zu ziehen.
Ich muss dir da absolut zustimmen mit dem, was du gerade gesagt hast. Ich sehe mich bei der Webschau auch so ein bisschen als Türöffner. Also ich versuche den Hörern zu vermitteln, im Internet gibt es ganz viele interessante Themen und ganz viele interessante Diskussionen. Es ist vielleicht manchmal schwer, die zu finden, aber ich biete euch das hier an. Ich habe das für euch ausgegraben. Geht auf unsere Website, folgt den Links und verfolgt diese Diskussion selber und guckt euch mal ein bisschen in Blogs um. Ich weiß, es ist unübersichtlich, aber ich führe euch da so ein bisschen durch. Das ist so der Anspruch, den ich da habe. Also gar nicht so sehr erklärbar, sondern ein bisschen an die Hand nehmen und ein bisschen anschubsen.
Erklärbar ist dann das, was im Tagesprogramm häufig funktioniert. Also in den normalen Sendungen unter der Woche, wo ich dann halt auch manchmal sozusagen in einem Kollegengespräch im Studio bin und dann... Es ist ganz witzig, so erklär uns das bitte, aber kling bitte nicht wie ein Erklärbär. Das ist sozusagen der Spagat, den man machen muss und da hat man dann schon sozusagen eher die Aufgabe. Ist dann nochmal eine Stufe einfacher, aber soll trotzdem interessant bleiben natürlich.
Ich frage mich da gerade, weil ich finde das interessant, was ihr sagt, also das hört sich so ein bisschen so an, als ob ihr keine Einordnung geben würdet, also von euch aus bei diesen Themen, weil das sind ja das, was wir besprechen, oft hochkomplizierte oder von der Lebenswelt so im Alltag vieler Hörer auch mal weit entfernte Themen. Wenn ihr denen das, du hast es gerade gesagt zum Beispiel, dass du den Leuten eine Tür öffnest, ihnen das gibst und dann informiert euch weiter. Gebt ihr eine Einschätzung dann dieses Themas gar nicht dazu?
Die Einschätzung versuche ich eigentlich immer auch aus dem Netz zu ziehen. Also ich versuche immer verschiedene Stimmen zu einem Thema zusammenzutragen und dadurch ergibt sich dann ein Gesamtbild. Mhm. Aber das muss nicht unbedingt von mir kommen.
Mhm. Also wir... Es gibt bei Trackback zwei Arten und Weisen, das zu machen. Das eine ist, wenn man einen Interviewpartner hat, ist man eigentlich grundsätzlich sozusagen, je nachdem wie weit fortgeschritten das Thema ist, dann auch die Gegenseite, um einfach sozusagen alle Positionen auch zu sagen. Also lässt den Interviewgast erzählen, das und das ist die Idee und fragt dann Dinge, die die Gegenseite fragen würde. Ich scheue mich durchaus nicht, weil die Nähe zur Blogwelt soll auch durch das Format der Sendung dargestellt werden, eine eigene Meinung zu haben. Und das ist ja gerade das Spannende an Blogs. Da selber was dazu zu sagen, aber also um es abstrakt zusammenfassen, ist der Abschluss eigentlich immer sozusagen, ich finde, das ist so und so, aber ihr bildet euch bitte selber eine Meinung.
Okay. Also wir bei ZAP sind ja quasi zur Haltung verdammt, muss man fast sagen. Also wir haben das ja ganz groß auf die Fahnen geschrieben, du wirst kein ZAP-Stück finden, was nur abbildet und zusammenfasst, sondern bei uns ist immer die Haltung mit dabei, das ist auch gewollt, das finde ich auch toll, deswegen arbeite ich da auch so gerne. Das Problem ist dann halt gerade bei diesen Netzthemen, dass man um den Zuschauer zu erklären, wie man überhaupt zu der Haltung gekommen ist. Das heißt, warum findet man die Urheberrechtsdiskussion, wie sie gerade läuft, doof? Warum findet man das und das gut? Warum muss da und da mehr gemacht werden? dann muss man vielen Leuten, glaube ich, da waren wir ja gerade schon, erstmal erklären, was das überhaupt ist und dann auch noch die Einschätzung mitzuliefern, das ist echt oft ein Spagat, den man, auch wenn wir mal großzügig 5 bis 9 Minuten haben, was im Fernsehen ja irgendwie eine gefühlte Ewigkeit ist, ganz häufig machen müssen und wo es mir im Schnitt ganz häufig ganz übel wird, weil ich denke, oh Gott, ich muss das schon wieder rausschmeißen und das versteht doch eh keiner und wie viel muss ich jetzt voraussetzen? Ne?
Aber das Problem ist mit der Haltung, glaube ich, dass auch einige sich so eine Zwangshaltung aneignen. Also beziehungsweise Neven-Dumont twittert gerade, mich nerven pauschalisierende Urteile. Und wenn man dann zum Beispiel guckt, dann wird doch dann gleich am besten so die Haltung gefahren, weil das sich ja bewährt hat. Oh, Datenschutzprobleme, Datenkrake und so weiter. Machen sich es nicht einige vielleicht Journalisten viel zu einfach, indem sie dann in dieses Fahrwasser geraten?
Das ist die Frage, glaube ich, von welchen Journalisten du redest. Ich glaube, die Netzjournalisten mit Herz und Blut, die das ganze Ding auch leben und da quasi aus einem Feld heraus berichten, in dem sie sich selber bewegen, die haben ganz klar eine eigene Meinung. Also ich würde glaube nicht, dass der Markus neben mir eine Meinung vertreten würde, die dem Redakteur, dem Chefredakteur wohl feil ist, weil er weiß, das sendet sich gut.
Aber guck doch mal die Internettitel zum Beispiel vom Spiegel an, wenn die Aufmacher sind. Das war doch alles sehr pessimistisch in den letzten Jahren.
Ja, das ist aber natürlich, ich glaube, wenn du den Titel anguckst, und dann müssen wir nochmal unterscheiden, das ist ja gerade beim Online ist es ja so, gute Headline, guter Anreißer, damit die Leute klicken und dann kannst du irgendwann in die Tiefe gehen. Das macht Spiegel ganz häufig so. Die Titel boulevardisieren wie Bild und kommen dann in der Länge des Artikels dann doch noch zu einer relativ guten Einschätzung.
Spiegel ist ja auch ein gutes Beispiel dafür, wie sehr sich, wie sehr das auch vom Autoren und vom jeweiligen Thema abhängt. Ne? Da gibt es ja auch eine große Bandbreite in der Süddeutschen beobachte ich das auch immer wieder. Aber ansonsten finde ich, ist diese kritische Haltung ja schon deutlich gerechtfertigt. Das erwarte ich auch von den größeren Medien, dass sie eher die kritischen Aspekte herausstellen. Denn Stichwort Sportberichterstattung vorhin der Vergleich. Wir haben ja eben auch die alles, was es an Fachpresse, an mal den Magazinen, an Kiosken gibt und auch in vielen Blogs haben wir zunächst mal eine grundsätzlich positive Berichterstattung und die vielleicht auch in einigen Bereichen zu positiv ist. Und da erwarte ich es doch von den großen Medien, dass sie eher die kritische Anspruchhaltung herausstellen.
Das kann aber dann schon wieder zum Problem werden, wenn man sich überlegt, wie weit verbreitet Blogs sind. Und das ist sozusagen auch ein ganz schmaler Grat, weil die Blogs, wenn sie positiv berichten, berichten sie erstmal aus einer Perspektive, die kennt der Zuhörer noch gar nicht. Und wenn man dann darüber berichtet, dann aber gleich wieder die Kritik bringt, dann bügelt man das weg, was eigentlich sozusagen ja der Charme an Blogs ist, nämlich nochmal eine andere Meinung zu bringen. Das heißt, ich finde, auch wenn man kritisch berichten sollte, sollte man erstmal dem Netz, natürlich wenn es sozusagen um ein kleines Medium geht, also um ein kleines Blog oder so, erstmal die Stimme geben, um dann vielleicht zu kritisieren, aber auch nicht sofort draufhauen.
Ja, so genau meine ich das jetzt gar nicht.
Also Fiete, wenn ich finde das auch klar kritisch und so immer, als Medienjournalist sowieso, aber mir geht schon teilweise auf die Nerven, wie da halt bestimmte Medien, gerade Printmedien, immer in die gleiche Kerbe hauen, wo man das Gefühl hat, die Leute reden übers Wasser und trinken nur Wein oder reden über Wein und haben immer nur Wasser getrunken. Also die wissen gar nicht ganz genau, womit sie sich beschäftigen, gucken sich nur an und sagen, Igitti, pfui, das ist ja alles ganz furchtbar, wie kann man nur? Und ich kenne auch solche Exemplare von Journalisten, denen man dann mal erklärt, guck mal, wie toll das ist, dass ich hier über Twitter mit Leuten reden kann, die ich noch nie gesehen habe und die mir eine Meinung geben. Und dann kommt immer erstmal dieses, das ist ja total furchtbar. Und dann, wenn man es ihnen erklärt, warum das toll ist, dann kommt das, ja, vielleicht hast du ja doch recht. Aber das ist genau das, glaube ich, was auch viele der Leute, die sich heute bei Daniel beschwert haben, dieses pauschalisierende Schlechtmachen und Runterreden des Netzes.
Aber liegt das sozusagen am Unverständnis oder am Nichtwollen der Kollegen, die so vorgehen?
Beides.
Sollen wir noch einer beides sagen, dann hätten wir alle
durch. Naja, wir können ja nochmal den Punkt vom Anfang aufgreifen. Also so ganz am Ende des Weges und des Marsches durch die Institution sind wir dann offenbar noch nicht.
Wie meinst du das?
Weil am Anfang gesagt wurde, die Netzthemen, ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat, die Netzthemen müssten gar nicht mehr unbedingt eingebracht werden, denn es, wie ihr gerade zu Recht gesagt habt, muss natürlich dann eben die Themen auch kompetent behandelt werden.
Das möchte ich dann nochmal sagen, ein bisschen korrigieren. Was ich damit meinte ist, Wenn ich damit zu dem Themenvorschlag zur Redaktion komme, muss der natürlich verkauft werden, wie jeder Themenvorschlag. Ich muss mich aber nicht mehr extra rechtfertigen, weil es ein Themenvorschlag aus dem Netz ist. Und es gibt sozusagen so ein grobes Bewusstsein, dass die Redaktionen sozusagen, haben wir mal was online? Also sagen, ne, also normal sozusagen, irgendwie, wenn man den ganzen Tag über Sport berichtet, dann fragt man halt, ob es noch irgendwie ein bisschen Klatsch gibt oder ein bisschen Musik oder was auch immer. Und zu sagen, das ist halt sozusagen eine Mischung, die gehört mittlerweile dazu, das meine ich. Und ich muss dazu sagen, da rede ich für Fritz.
Ja, und du bist eine Internetsendung, ne? Also.
Nee, da geht's mir auch sozusagen, ich bin ja auch da der Hausnerd bei Fritz, also fürs Tagesprogramm sozusagen diese Digitalthemen irgendwie da an den Start zu bringen und davon rede ich dann.
Okay. Aber das ist interessant, ne? Also irgendwie so fast jeder Radiosender hält sich so ein, zwei Hausnerds und Geeks, die dann immer, wenn dann irgendwie so im Ticker Facebook steht, wird der schnell angerufen.
Gefüttert werden.
Genau.
Ja, das ist ja gut, wenn die angerufen werden. Also wir sehen ja oft genug, was passiert, wenn Feuilleton-Journalisten diese Themen dann behandeln oder Wirtschaftsjournalisten oder tagesaktuelle Politikjournalisten, die halt nicht so sehr im Thema drinstecken. Und ich finde das auch ganz schwierig, da dann die Balance hinzukriegen. Da kann man natürlich dann immer ganz schnell draufhauen und sagen, die haben das Internet nicht verstanden, aber wir sind jetzt nun mal auch Fachjournalisten. Wir verstehen vielleicht auch die Wirtschaft oder das Feuilleton nicht so richtig.
Aber jetzt mal ganz pragmatisch, wenn ihr in der Redaktion zusammensitzt, gibt es da auch Kollegen, die ganz offen auch sagen, hör mal zu, Thomas, irgendwie, ich verstehe das nicht. Kannst du mir das mal erklären? Oder ist das doch vielleicht dann gegen die journalistische Berufsehre, das zuzugeben, dass man manche Sachen vielleicht einfach schlicht nicht weiß?
Nee, das passiert ganz oft. Klar. Da muss ich dann erstmal der Redaktion und dann den Hörern erklären, um was es eigentlich gerade geht.
Also bei mir ist das ganz oft so bei ZAPP, dass ich das Gefühl habe, da will man auch nicht vielleicht so richtig teilweise. Also ich hatte das letztens vor zwei Wochen hatte ich an diesen Urheberrechts, nee, da habe ich einen Film gemacht über den Online-Journalismus in Deutschland und habe dann in Absprache mit der Redaktionsleitung im Abspann, im Bumper hinten bei uns meinen Twitter-Namen reingeschrieben. Das kam, als ich beim Webvideocamp kam, habe ich ein Panel gemacht und dann hat einer gesagt, mach das doch mal, schreib doch mal hinten deinen Twitter-Namen da rein. Ich fand die Idee super, mein Chef fand die Idee auch super, aber ich musste mich in der Redaktionskonferenz hinter dafür rechtfertigen.
Also das verstehe ich nicht, das kenne ich nicht so, dass man das sozusagen aus Scham nicht zugibt. Vielmehr ist das bei uns ein Kriterium für meine Beiträge. Also wenn meine Beiträge so geschrieben sind, dass die Kollegen in der Redaktion, die sich mit dem Thema nicht beschäftigen, hinterher genau wissen, was da passiert, ist ja gut.
Ja.
Also beim NDR, wie Daniel gesagt hat, gibt es halt auch unterschiedliche Sichtweisen natürlich. Das ist ja auch ganz klar in der Redaktion. Und deswegen ist halt bei uns extra der Posten des Hausnerds jetzt geschaffen worden und mit mir besetzt worden. Und sprechen wir mal in einem halben Jahr darüber, wie sich das ausgewirkt hat. Vielleicht zeitigt es ja Erfolge.
Aber vielleicht kannst du mal auch jetzt mal erzählen, wie ist denn so das Feedback, wenn du da was schreibst und sagst, hier ist ein tolles Thema?
Das hängt vom Thema ab, wie immer, ne? Aber es gibt auf jeden Fall auch, seit die Telefonnummer im Haus kursiert, gibt es auch Nachfragen. Wir sind auf folgendes Thema gestoßen. Ist das was? Können wir das nochmal kurz erklärt haben, bevor wir uns selber damit beschäftigen und auseinandersetzen?
Das würde mich bei dir, Fiete, auch nochmal interessieren, gerade auch so die Nachfrage oder wie dann tatsächlich Themen umgesetzt werden. Wenn man dann auch zum Beispiel wie eine Radiowelle oder ein Fernsehprogramm hat, was sich explizit an Ältere richtet.
Ja.
Wie unterscheidet sich das zum Beispiel, wenn du das jetzt zum Beispiel mit den jungen Wellen vergleichst?
Kann man noch nicht so genau sagen, weil wir jetzt bei uns erstmal gestartet sind, sagen wir mal mit einer engeren Zusammenarbeit eben mit der jungen Welle Enjoy, mit ZAPP und mit NDR Info. Und beispielsweise die Fernsehregionalmagazine, jetzt denke ich mal erst in den nächsten Schritten, da sich stärker mit beschäftigen wollen. Es tut mir natürlich dann auch teilweise in der Seele weh, wenn ich irgendwo mal was mitkriege, wo berichtet worden ist und die Kollegen vorher keine Rücksprache gehalten haben und dann liegt es vielleicht nicht so ganz auf der, oder beziehungsweise dann liegt es ein bisschen neben der Spur. Das sind natürlich Dinge, die das Haus bei uns als Defizit erkannt hatte und eben gerade ändern will.
Ist aber auch gemein, als Regionalmagazin über das Internet berichten zu sollen oder zu müssen oder.
Ja, aber es ist halt ein Querschnittsthema. Es kommt halt überall vor, ne? Stichwort Facebook-Lynchaufruf im M in dem Fall dieses getöteten Kindes.
Das stimmt. Aber auch, das ist eben das Problem. Ich habe ein bisschen das Gefühl, wenn man das auf Krampf machen soll. So, ihr müsst jetzt auch über Internet berichten. Dann wird derjenige, der das iPhone am längsten hat, dazu abverdammt, irgendwie das jetzt zu machen. Und der hat irgendwie auch nur so Halbahnung und will auch vielleicht gar nicht so richtig. Und dann muss er das versuchen, irgendwie die Facebook-Börsengang auf Emden runterzubrechen oder auf Nordfriesland. Und dann.
Ich glaube, dass dieser Online-Netzjournalismus, von dem wir gerade sprechen, das sind ja zwei Dinge. Und die eine Sache, da hoffe ich, dass wir uns mehr oder weniger überflüssig machen. Denn es ist ja so, viele Themen haben jetzt ihren Ursprung im Netz, weil das einfach eine Themenquelle ist. Und sowas wie, es gibt da einen Lynchaufruf auf Facebook, das halte ich nicht für die Aufgabe eines Netzjournalisten, sondern das halte ich für die ganz normale Aufgabe eines Journalisten, dahinterher zu recherchieren, das zu erklären und das zu machen. Und die andere Sache ist Netzpolitik, technische Neuheiten und neue Medien. Das wird dann sozusagen in Zukunft, so hoffe ich zumindest, die eigentliche Aufgabe des Netzjournalisten.
Wenn ich jetzt mal deinen ersten Punkt nochmal aufgreife, würde das nicht eigentlich doch bedeuten, dass der Vergleich, den wir vorhin schon mal hatten, nämlich der mit dem Sportjournalisten, eigentlich doch hinkt? Weil der Sportjournalist beschäftigt sich sozusagen mit einem geschlossenen, mehr oder weniger System Sport und berichtet darüber. Und wie du es gerade beschrieben hast, ist es aber so, dass das Internet mit den Themen, die dort passieren, eigentlich nur, ich sag mal, ich will jetzt nicht diese Metapher des Spiegels der Gesellschaft bemühen, aber eigentlich so sehr verwächst mit dem restlichen gesellschaftlichen Leben, dass man das
eher wie so Lokaljournalisten, die müssen ja auch alles, die müssen mal politische Sachen machen, gehen ins Rathaus, auf der anderen Seite müssen sie aufs Schützenfest, also in irgendwie so ein soziales Netzwerk.
Nee, aber das meine ich gerade nicht so. Ich meine nicht, das ist halt genau nicht wie Lokal und nicht wie Sportjournalisten, sondern es muss in den nächsten Jahren passieren, dass ein Journalist, wenn er sich Journalist nennt, mit dem Internet umgeht. Das heißt, wenn es ein Sportthema im Internet gibt, dann macht das der Sportjournalist und nicht der Internetjournalist. Das ist halt das, was manchmal noch passiert. Es gibt ein Thema und das Thema kommt aus einem Blog und dann wird der Hausnerd befragt, weil es aus einem Blog kommt. Unbeachtet dessen, worum es eigentlich geht.
Ja, oder diese Ägypten-Nummer, da kann ich mich daran erinnern, da bin ich gefragt worden, weil die ja da alle Blogs und Twitter nutzen und so. Ja.
Was hast du da gesagt?
Ich habe es angenommen, weil es gibt ja Geld dafür. Ich bin ja freier Mitarbeiter.
Das Problem ist natürlich dann, da sind ja das stimmt schon, das Problem ist einfach die Trennschärfe, die wir dann da irgendwann haben. Also vielleicht kann da Fiet gleich mal erzählen, nach welchen Kriterien er auswählt, aber wenn ich an den Aufruf oder an dieses Outing mich erinnere von dieser ich bin so furchtbar schlecht mit Sport.
Ariane Friedrich.
Sehr gut, danke schön. Ja, die auf Facebook also quasi ihre Stalker öffentlich gemacht hat. Ist das jetzt ein Netzthema oder ist das ein Sportthema oder ist das ein gesamtgesellschaftliches Thema? Also da sind einfach mittlerweile die Grenzen halt schon sehr fließend. Das stimmt schon, das ist echt ein Problem.
Ja, ich glaube, wir sind da einfach in so einer Phase des Übergangs natürlich. Ne? Also bei so einer Sache, da spielt es ja eine Rolle, die man aus Netzfachsicht kommentieren könnte, die Dynamik des Ganzen, die Frage nach Datenschutz, Sachen, der Vergleich, die Einordnung in eine breitere Ebene. Aber natürlich steht da eine Sportlerin im Fokus und Sportler, die gestalkt werden, ist vielleicht auch schon ein Thema, was im Sport schon eine Runde die Runde macht, und da müssen halt, also das kann man aus beiden Winkeln angehen, aber jeweils muss man wahrscheinlich auf die Fachkompetenz des anderen Kollegen zurückgreifen, solange das Netz eben doch noch nicht so hundertprozentig in den Redaktionen angekommen ist und es so selbstverständlich ist, wie Daniel das vorhin beschrieben hat, dass es möglichst bald sein sollte oder sein wird.
Thomas, was glaubst du, wie lange gibt es die Webschau noch in der Form, wie es sie jetzt gibt?
Ja, interessante Frage. Ich glaube schon, dass wir auch ein bisschen an unserer eigenen Abschaffung arbeiten, weil nicht nur die Journalisten in der Breite mehr mit dem Internet umgehen werden, sondern auch die Hörer. Und die werden irgendwann auch einen besseren Zugang zum Internet finden und das Netz nicht mehr nur benutzen, um bei Google was nachzuschlagen oder bei Wikipedia oder bei Facebook miteinander zu plaudern, sondern das Internet wird sicherlich auch immer mehr zum Medium, über das man neue Impulse bekommt und über das man sich informiert. Und da werde ich dann vielleicht nicht mehr gebraucht, um interessante Geschichten auszugraben und Links zu verbreiten.
Ich glaube aber, es wird nach wie vor Online-Journalisten gehen. Ich glaube nämlich, wir sind eine sehr besondere Generation. Es findet nämlich gerade ein Wechsel statt von den Leuten, die, wenn sie mit dem Internet umgehen, auch wissen, was dahinter steht. Also die ganze Technik kennen, die wissen, was eine IP-Adresse ist, die DNS-Sperre von Deep Packet Inspection unterscheiden können. Und das ist sozusagen so eine Generation jetzt. Und es kommt jetzt aber, also alle Generationen nach uns, benutzen das Netz einfach sozusagen als Ding, das funktioniert. Das Smartphone mit der Facebook-App, das ist sozusagen, das nimmt man nicht mehr wahr als ein technisches System. Das ist halt einfach da. Und da ist dann wieder sozusagen unsere Aufgabe dann doch wieder da, nämlich diese Hintergründe ständig noch beleuchtet zu haben.
Aber warte mal, meinst du, dass die Journalisten, die nach uns folgen, so...
Nee, ich meine nicht die Journalisten, ich meine die Hörer.
Okay. Und ja. Ich dachte gerade, Kulturpessimist.
Nein, um Gottes Willen.
Aber ich finde auch, also ich würde mir tatsächlich wünschen, dass wir uns ein Stück weit obsolet machen, zumindest in der Rolle, die wir jetzt haben, weil ich habe ganz oft das Gefühl, wir reden über was man alles im Netz machen könnte und wie toll das Netz für Journalismus zum Beispiel auch sei. Aber es macht kaum einer, weil wir, die das wissen, damit beschäftigt sind, darüber zu reden und zu spekulieren, wie das gehen könnte, und die Leute, die es tatsächlich machen könnten, weil die nämlich quasi in the field sitzen, nämlich also draußen und Geschichten ausgraben, das noch nicht geschnallt haben.
Das nervt mich aber in der Tat, dass wir sehr viel darüber sprechen, was mal kommt, was mal sein kann und nicht tatsächlich, was jetzt ist, aber das ist ja auch das Problem, man will ja auch eher vorne dabei sein, und wenn ich jetzt meinetwegen zum Beispiel mal Pinterest nehme, das wäre halt jetzt, wo man ein bisschen mehr Erfahrung hat, dann nicht mehr so spannend, weil da schon alle vorher drüber berichtet haben. Also ist ja auch so ein Katze-Schwanz-Problem.
Was wir noch gar nicht angesprochen haben, Daniel, ist ja eure Sendung, diese MBR.
Ja.
Da würde mich doch mal interessieren, weil ihr macht das ja jetzt quasi.
Die, ne? Rundshow, meinst du?
Die Rundshow, genau. Ja. Mit dem Richard zusammen. Da macht ihr das ja quasi mit Internetarbeiten. Und wie ist denn da jetzt so nach einer Woche euer Gefühl, klappt das? Ist das gut? Ist das die Zukunft oder ist das ein nettes Experiment? Du musst ja sagen, dass das toll ist.
Und Daniel wird auch schon ein bisschen rot und überlegt, was er jetzt sagen kann, ohne hier zu viel Eigenwerbung zu betreiben. Okay, vielleicht nur ganz kurz zur Erklärung. Jetzt läuft 2 Wochen sind um und für 4 Wochen hat das Bayerische Fernsehen gesagt, ja, wir machen mal eine, ich nenne es mal interaktive Sendung. Und das ist eigentlich ein klassischer Call-in, nur dass die Leute nicht nur per Telefon oder E-Mail oder Fax reinkommen, sondern auch per Google Hangout und Skype. Und ich muss sagen, jetzt, dass die Lernkurve über Twitter extrem stark war, das war so, fand ich als Macher so spannend zu sehen. Alles, was so geschrieben wurde, das war irgendwie so, da wusste man, okay, da sind viele mit Agenda unterwegs, aber die Kommentare zur Sendung hinterher rauszufiltern, da wusste man ganz genau, okay, das sind jetzt die 2, 3 Hausaufgaben, die wir uns für die nächste Sendung nehmen. Das war toll. Und inhaltlich muss ich sagen, dass die unterschiedlichen Themen, sei es die Energiesparlampe, auch der Eurovision Song Contest, oder was war noch so ein Thema, wo ich dachte so, wow, jetzt bin ich auch wirklich viel schlauer, weil man einfach Leute konfrontieren konnte. Also selbst das Urheberrecht, die Diskussion mit dem Tatortautoren, da muss ich sagen, hinterher, dass das mich selbst auch interessiert hat. Also dass das jetzt nicht einfach nur so abgehandelt wurde und dass ich ein bisschen schlauer nach Hause gegangen bin. Ich hoffe, das ist auch angekommen.
Aber was ganz oft ja gesagt wird, oder zumindest wenn ich mit Leuten rede, die da nicht so firm sind, ja, das Netz, also dass dem da so eine große Kompetenz zugetraut wird und dass da so viel Interessierte sein sollen, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ist denn das so? Also wie ist denn so die Response?
Also es ist wirklich so, dass wir für die Kanäle, wenn was da so reinkommt, dass wir für jeden Kanal eine einzelne Person brauchen, die das monitort und uns dann direkt weiterreicht ins Studio. So wie das jetzt zum Beispiel hier bei einer Radiosendung ist, dass ich halt den ungefilterten Stream parallel aufhaben kann, das geht einfach nicht. Was ich noch vielleicht ein bisschen problematisch sehe, ist, dass noch zu sehr auf den Google Hangout und so das und Skype, dass das auch von den Zuschauern noch nicht als selbstverständlich genommen wird. Da sind dann am Anfang alle irritiert, dass es ein bisschen rauscht und knackt und nicht so ein tolles Fernsehbild ist. Aber Leute, die halt auch schon immer einen Hangout nutzen, die wissen, wie das aussieht und wie man das, warum das jetzt gerade nicht so gut ist oder so. Aber auf einmal, weil es im Fernsehen ist, wird da Perfektion erwartet, die halt natürlich da nicht besser ist als auch in der Realität. Und ich glaube, dass da ein Gewöhnungseffekt stattfindet. Also, dass man zum Beispiel jetzt mal die Rundshow braucht, damit Leute im Fernsehen mal so einen Hangout sehen und sich dran gewöhnen können. Und dann kann man das irgendwann mal rauspicken und auch in andere Sendungen unterbringen. Ich glaube, das ist eher so ein Problem.
Was ich ganz spannend fand, du hast die Themen angesprochen. Ihr habt euch über ein ESC und über Glühlampen und Energiesparlampen unterhalten. Also es sind ja jetzt nicht unbedingt Internetthemen.
Wir sind auch keine Internetshow.
Genau. Und das finde ich eigentlich auch ein Grund, warum wir uns ein bisschen obsolet machen, weil, das hast du, Dennis, auch am Anfang gesagt, diese Grenzen zwischen Online und Offline, die verschwimmen. Und das wird irgendwann eine total künstliche Geschichte werden, wenn wir sagen, wir berichten jetzt, was im Netz passiert. Weil das Netz sind die Leute und die Leute sind offline und das ist alles eins. Also warum berichten wir aus dem Netz? Diese Frage werden wir uns früher oder später also gefallen lassen müssen.
Runterkürzen auf, wir berichten auf oder über das, was passiert einfach nur. Egal, ob das jetzt online, offline ist.
Ja, und für uns ist dann vielleicht dann doch wieder die Nische, über die wir eben gesprochen haben. Wir kennen die Technik des Netzes und berichten darüber. Und das ist auch das, wo ich herkomme. Ich bin Technikjournalist. Also ich kann erklären, was eine IP-Adresse ist. Und das ist dann vielleicht auch eher die Zukunft wieder.
Ich finde ein ganz gutes Indiz für, dass sich das ein bisschen ja dann doch schon anbahnt, ist, das sind die Nachrichtenagenturen. Ich kann mich noch erinnern, wie ich das allererste Mal gelesen habe, dass Carl Bildt etwas via Twitter, der schwedische Politiker, via Twitter geschrieben hätte. Dann war da noch zwei Sätze da in der Agenturmeldung, was denn Twitter ist. Und inzwischen taucht da schon sehr viel häufiger auf, dass Leute sich, Politiker sich via Twitter oder Facebook äußern, und das wird auch gar nicht groß weiter erklärt. Dann, es wird sogar der Link teilweise von dpa und DAPD dazugegeben, was ein wahnsinniger Service ist. Und man sieht, wie sich das Netz und diese Ebene dann tatsächlich in die Realwelt, in der Realwelt manifestiert.
Ich habe ja also eine Sache, die noch bei Twitter jetzt mehrfach angesprochen wurde, die sollten wir ganz kurz drüber sprechen. Von Scheinproblem und zum Beispiel Han Hai Wen schrieben: Sind Internetjournalisten eigentlich alle männlich? Fragezeichen.
Nein, es gibt die großartige Sonja Schünemann im ZDF-Hauptstadtstudio, ja. Twitter in diesem Netz, aber dann, wir haben auch gerade Markus und ich drüber nachgedacht, dann hört es auch schon fast wieder auf. Ich kenne noch...
Bei mir bei Antenne gibt es noch Sabine Piel, die die Sendung mit dem Internet mitmacht.
Im Webshow-Team gibt es Martina Schulte.
Eins Live, Maike Grane, UFM, Anna Pöhler. Also,
gibt schon.
Vielleicht NDR, Maike Richter.
Ja. Also,
Daniel, haben wir vielleicht falsch eingeladen für heute.
Das möchte ich an dieser Stelle aber auch mal fragen.
Ja, vielleicht sollten wir uns da bei den allen weiblichen Geeks mal kurz entschuldigen.
Ja.
Tut uns leid.
Sorry.
Ja.
Das war also gleich die Schweigeminute hinten dran.
Ich möchte gleichzeitig aber aufrufen, da Forscher zu sein. Also gerade die weiblichen Journalisten in dem Thema. Also mir geht es häufiger noch so, dass wenn ich sozusagen einfach zu einem Thema Protagonisten suche, dass dann halt sagen, sich mehrheitlich Männer von selbst melden.
Aber ist das nicht, das ist ja kein typisches Netzjournalistenproblem, das ist ja Männer-Frauen-Problem.
Ja, das hat,
etwas, also,
das
hat zugespitzt Markus, jetzt, aber.
Das hat ja Markus Beckedahl, der Netzpolitik-Org, Blogger, Republika-Organisator, DigiGuess-Mensch, auch schon mal gesagt, dass sie da versuchen, zum Beispiel mehr weibliche Speaker auf die Republika zu kriegen, aber sich einfach nicht genug Frauen melden, vielleicht weil sie sich nicht trauen.
Ich möchte von euch zum Schluss noch wissen, was sind mal Themen, wo ihr gesagt habt, darauf verzichte ich jetzt bewusst und aus welchem Grund? Denn manchmal werden ja auch Anfragen so, hey, kannst du nicht dazu was machen? Sag ich mal zum Beispiel jetzt Stichwort OpenLeaks, aber da ist noch nicht wirklich was passiert, wo ihr dann bewusst gesagt habt, nee, das machen wir jetzt einfach nicht, weil das für euch die Relevanz nicht zu hoch war.
Oh, bei OpenLeaks nachzufragen, fragen wäre mal interessant. Habe ich mir schon seit Wochen auf Wiedervorlage da mal nachzuhorchen, was da eigentlich das Problem ist.
Das war bei mir Pinterest. Wo ich mir gedacht habe, ja, alle sprechen darüber, aber interessiert das meine Freunde? Nein. Und da war aber dann auch ganz schwer, der Punkt zu finden, wo es dann doch interessant wurde, weil dann doch irgendwo drüber geredet wurde und dann will man ja auch wissen, was das ist. Und diese Schwelle zu finden, das war ein bisschen schwierig bei dem Thema.
Ich habe auch Pinterest ausgelassen und habe auch manchmal in dieser Halbzeit um Anonymous und Datenschutz und so einige Male gesagt, nee, jetzt führt es mir manchmal gerade zu weit einfach.
Ich finde Hackerangriffe auf Seiten ganz generell.
Die da selten Hackerangriffe sind, sondern irgendwelche DDoS-Attacken.
Wir sagen danke an dieser Stelle. Unsere Zeit ist eigentlich schon um.
Und darf ich noch ganz kurz eine Frage an den Fernsehkollegen loswerden?
Gerne.
Wann wird das letzte Mal Quelle YouTube insertiert?
Da arbeiten Quelle wir. Internet ist ja auch noch.
Ja, also das ist tatsächlich gerade ein Redaktionsproblem. Ich glaube, viele Redaktionen ist es gar nicht bewusst, dass es urheberrechtlich geschütztes Material ist. Das ist im Zuge dieser Urheberrechtsdebatte, kommt das jetzt so langsam. Bei ZAP blenden wir jetzt seit einiger Zeit immer den Namen des Kanals ein. Also in der letzten Sendung hatten wir zum Beispiel YouTube, und dann den Usernamen des Uploaders. was immer noch nicht das Problem klärt, dass man die Leute nicht immer fragen muss vorher und eigentlich eine lizenzrechtliche Erklärung hin und her schicken müsste, was man einfach aus Produktionsgründen nicht kann. Das ist einfach auch eine Kultursache. Da muss man einfach auch hingehen als Mensch, der sich da mit auskennt und den Kollegen auf die Finger klopfen und sagen, Leute, das geht so nicht, das ist nicht in Ordnung. Einfach auch schon, um das transparent zu machen, wo das Zeug eigentlich herkommt.
Mhm. Nichtsdestotrotz ist das häufig auch eine Sache, die eben auf einer Ebene weit über dem einzelnen Autoren entschieden wird. Ne? Also wenn die Kritik kommt, dann sollte die eher an die Redaktionsleitung gehen.
Ja.
Das heißt auch, wir als Internetjournalisten müssen dann auch ein bisschen nach oben und nach unten predigen, um das sozusagen zu verbessern. Und das war Quelle D Radio Wissen. Der Online-Talk ist somit beendet. Und vielen Dank für eure Teilnahme.